Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, über die Geburt Jesu Christi und über das öffentliche Auftreten seit seinem 30. Lebensjahr wissen wir ja eigentlich eine ganze Menge aus den Evangelien. Wie oft haben wir schon die Weihnachtsgeschichte gehört? Wie oft haben wir schon Predigten gehört darüber, wie Jesus Christus aufgetreten ist, wie er evangelisiert hat, wie er Menschen geholfen hat, dabei Wunder getan hat, wie er mit Freund und Gegnern umgegangen ist und wie er auch Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk waren, entgegengetreten ist und noch vieles andere mehr. Nur erstaunlicherweise bin ich noch nie so recht auf den Gedanken gekommen, geschweige denn, dass ich mir die Frage gestellt habe, was kann ich eigentlich über die Kindheit Jesu lernen oder von der Kindheit Jesu Christi lernen? Über die Kindheit, über seine Kindheit wissen wir ja eigentlich wenig, eigentlich nichts, wenn es eben nicht diesen Bericht des zwölfjährigen Jesus im Tempel geben würde. Und mit dieser Geschichte, mit diesem Bericht wollen wir uns heute und so Gott will in einem Monat etwas näher befassen. Aber ich möchte zunächst mal diesen Text vorlesen und wer das so im Stillen mitlesen möchte, Lukas 2, es sind diese Verse 41 bis 52. Also Lukas 2, 41 bis 52. Da hören wir also Folgendes. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Worte im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran, Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Jesus Christus, jetzt danken wir dir, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und bitten dich, dass du uns jetzt die nötige Konzentration gibst, dass wir wirklich verstehen, was du uns ja von deiner Kindheit mit auf den Weg, mit in die neue Woche geben möchtest. Und wir geben dir jetzt alle Ehre, preisen dich, loben dich, danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist natürlich schon eine merkwürdige und auch gleichzeitig eine faszinierende Geschichte, diese Geschichte oder dieser Bericht von dem 12-jährigen Jesus da im Tempel. Da ist also ein jüdischer Junge aus einem jüdischen Haus, aus einer jüdischen Stadt, im jüdischen religiösen Kontext aufwachsend. Er steht kurz vor seiner Religionsmündigkeit. Er steht vor den Vorbereitungen zur sogenannten Bar Mitzwa. Und jetzt darf dieser 12-jährige Knabe zum ersten Mal mit seinen Eltern zu diesem Passafest nach Jerusalem gehen. Und dann wird uns eben halt geschildert, wie die Eltern ihren Sohn, nachdem das Fest also zu Ende war, wie sie ihn also da im ganzen Trubel des Festes suchen, an allen Orten und Plätzen suchen sie ihn und schließlich finden sie ihn in einer merkwürdigen Situation wieder. Ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung eure Gedanken gehen, wenn ihr diesen Text lest. Man kann da jetzt ein bisschen im Internet recherchieren, muss allerdings sagen, manchmal sträuben einem da die Nackenhaare, was da alles zutage kommt. Es gibt also Leute, deren Gedanken gehen also in die Richtung, dass sie schlicht und einfach sagen, alles christliche Legendenbildung. Gut, diese Aussage muss uns nicht unbedingt überraschen. Denn das hat es immer schon gegeben und das gibt es heute und das wird es auch immer geben, dass sich um irgendwelche Persönlichkeiten auch irgendwelche Legenden ranken. Und so war das eben hier auch bei Jesus der Fall. Und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen im Internet recherchiert, dann stößt man da auf ein merkwürdiges Kindheitsevangelium von Thomas. Und dieser Thomas hat aber nichts mit dem Jünger Thomas zu tun. Das soll angeblich ein israelischer Philosoph gewesen sein. Auf jeden Fall, der berichtet da über eine Reihe von Episoden aus der Kindheit bzw. Jugendzeit Jesu Christi. Dann gibt es noch so ein merkwürdiges Evangelium von Jakobus, hat auch nichts mit dem Jakobus zu tun, der diesen Brief geschrieben hat. Der berichtet also vornehmlich aus der Kindheit Jesu Christi. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht auf Beispiele da eingehen. Das sind solche haarsträubenden Beispiele. Wie gesagt, da stehen einem wirklich die Nackenhaare zu Berge. Auf jeden Fall, und in diesen ganzen verschiedenen Legenden um Jesus Christus herum, hat also Jesus Christus in seiner Kindheit, in seiner Jugend alles Mögliche gemacht, was man sich so vorstellen kann. Wie gesagt, näher darauf eingehen will ich nicht. Wen das interessiert, recherchiere im Internet nach. Auf jeden Fall, der einzige würdige Kommentar hierzu ist, alles wertlose, also wirklich Legendenbildung. Und das hat auch der Evangelist Lukas nicht gemeint, wenn er vom 12-jährigen Jesus im Tempel spricht. Also in diese Richtung müssen unsere Gedanken wahrlich nicht gehen. Dann gibt es andere Leute, die sehen im 12-jährigen Jesus, wie er da in der Halle des Tempels sitzt und da mit der geistigen Prominenz der damaligen Zeit spricht, sehen in ihm das Genie, das Außergewöhnliche, das Besondere, all das, was so über das Normale hinausgeht. Aber auch das hat Lukas nicht gemeint. Und dann die Nächsten sehen die Geschichte des 12-jährigen Jesus als eine Geschichte an, ja, der unverantwortlich handelt, der nicht so recht weiß, was er da seinen Eltern antut, der seine Eltern da in große Nöte und Schwierigkeiten bringt. Und dann gibt es noch Leute, man glaubt es kaum, die sagen, also hier haben wir ja ein wunderbares Raster für pädagogische Maßnahmen. Sie sagen zwar gut, am Anfang war er also nicht gehorsam, aber dann war er doch den Eltern untertan. Und so haben wir hier wunderbare pädagogische, praktische Leitlinien, aber liebe Geschwister, auch das meinte Evangelist Lukas nicht, dass er irgendwelchen christlichen Pädagogen da irgendwelche praktische Leitlinien an die Hand geben will. Egal, in welche dieser Richtungen die menschlichen Gedanken auch gehen, dann hat man diese Geschichte aber total, aber wirklich total missverstanden. Dann hat man diese Geschichte wirklich ganz falsch verstanden. Denn der 12-jährige Jesus, von dem hier die Rede ist, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für das Verständnis dieser Geschichte, dieser 12-jährige Jesus ist auch als 12-jähriger der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist also ganz wichtig, dass wir das verstehen, von dem es in der Bibel heißt, dass in ihm also wirklich die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und auch in dem 12-jährigen Jesus, und von dem es auch weiter heißt, wie viel ihn aber aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und in dieser Geschichte, liebe Geschwister, denkt, redet, handelt wirklich der 12-jährige Jesus, der erstens seine Gottessohnschaft kennt und der zweitens auch um die Mission seines Vaters weiß. Ganz, ganz wichtig, wirklich, zum Verständnis eben für diese Geschichte. Und jetzt natürlich die Frage, was soll jetzt diese Geschichte? Was soll die uns sagen, wenn wir diese Geschichte hören, wenn wir diese Geschichte lesen? Warum hat der Evangelist Lukas, natürlich geleitet, bestimmt von dem Heiligen Geist, aus den unterschiedlichsten Texten diesen Text hier in sein Evangelium aufgenommen? Und das ist das Faszinierende an dieser Geschichte. Wenn man nämlich diese Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel liest und gründlich studiert, dann entdeckt man, und das ist, wie gesagt, das Faszinierende an der Geschichte, dann entdeckt man, dass man alles, was man mit Jesus erleben kann, andeutungsweise hier schon sich widerspiegelt in dieser Geschichte. Ich will nur mal einige Punkte geben. Dass man also Jesus Christus im Getümmel der Welt, im Trubel der Welt verlieren kann. Du kannst Jesus Christus im Trubel der Welt verlieren. Der Text sagt uns aber noch mehr, dass die menschliche Vernunft gegenüber Jesus Christus nicht ausreicht, wenn es darum geht, Jesus Christus zu finden. Der Text sagt uns aber auch, dass es ja für dich, der du an Jesus Christus glaubst, dass es für dich eine Ehre ist, ja, man möchte fast sagen, dass es dich adelt, dass du jetzt wirklich vertraulich mit Jesus Christus reden darfst. Dieser Text sagt uns aber auch, dass du Jesus Christus erkennen musst, wer er wirklich ist, wenn es um das Wahre, um das Wirkliche, um das echte Leben geht. Und ich denke auch, dass dieser Text schon andeutungsweise uns den Kreuzesweg Jesu Christi aufzeigt. Das sind mal so einige Punkte. Und wie gesagt, wenn der Herr will, in einer Woche werden wir uns über die anderen Punkte noch unterhalten. Aber ich möchte zunächst mal heute drei Punkte ansprechen. Und zwar der erste Punkt, dass du in der Tat im Trubel, im Getümmel der Welt Jesus Christus verlieren kannst. Und wenn wir hier so das sind so die ersten drei Verse, 41, 42, 43, wo also die Maria und Josef ihren Sohn da also nicht mehr wiederfinden. Ich weiß nicht, wie das damals zugegangen ist bei dem Passafest, aber man kann sich gut vorstellen, zigtausende waren sicherlich da in Jerusalem und man kann sich vorstellen, wie turbulent es da zugegangen ist, einmal während des Festes und natürlich auch am Ende des Festes, wie da alle Zelte wieder abgebaut wurden, wie die Karawanen und Reisegesellschaften und was weiß ich und Einzelwanderer sich wieder auf dem Heimweg machten, wieder zurück in ihre Heimatstädte. Und in diesem Durcheinander, in diesem Chaos, in diesem Wirrwarr, ja, haben Maria und Josef eben ihren Knaben Jesus verloren. Und das ist es, liebe Geschwister, was zig Menschen erleben, Menschen, denen es einmal selbstverständlich war, der Umgang mit Jesus Christus, die wirklich mit ihm vertraut waren, ja, dass sie wirklich im Getümmel ihres Lebens Jesus Christus verloren haben. Und das muss man an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit und mit allem Nachdruck sagen, ein Leben ohne Jesus Christus ist ein Leben ohne Halt, ohne Trost, ohne Gnade. Du kannst natürlich jetzt das für übertrieben halten und sagen, ich kenne genügend Menschen oder ich kenne einige Menschen, die moralisch ein ordentliches Leben führen, das glaube ich dir, das wird auch so sein, ändert aber eben nichts an der Tatsache, dass ein Leben ohne Jesus Christus ein heilloses Leben ist. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Und der Apostel Paulus erzählt einmal von einem Freund namens Demas. Und es ist ja interessant, mit einem kurzen Satz erzählt er die Geschichte dieses Demas. Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Da hat also jemand im Trubel der Verlockungen, der Verführungen, der Versuchungen, der Ablenkungen einer Großstadt eben Jesus Christus verloren. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie das Ende seines Lebens ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Aber zunächst mal ist das hier Fakt, was Paulus sagt. Demas hat mich verlassen und er hat die Welt lieb gewonnen, wie gesagt, im Trubel der Welt hat er also Jesus Christus verloren. Und man muss sogar sagen, selbst die Jünger haben einmal Jesus verloren. als er im Garten Gethsemane verhaftet wurde. Nicht deshalb, weil die Welt sie von Jesus Christus weggelockt hat, aber sie sind aus Angst vor den Menschen sind sie geflohen. Und so gibt es natürlich viele Gründe, viele Wege, viele Möglichkeiten, dass man Jesus Christus, mit dem man wirklich mal vertraut war, der für einen selbstverständlich war, dass man ihn wirklich im Trubel der Welt heutzutage auch verlieren kann. Und es ist, liebe Geschwister, es ist eine Gnade Jesu Christi, wenn er sich selber auf die Suche nach Verlorenen macht. So wie er es bei dem verlorenen Sohn in dem gleichnamigen Gleichnis gemacht hat, so wie er es natürlich dann auch bei seinen Jüngern gemacht hat und wie er es zum Beispiel auch bei dem jungen Theologen Saulus gemacht hat. Es ist wirklich eine Gnade, wenn Jesus Christus sich selber auf die Suche nach Verlorenen macht. Ist das immer so? Judas gehörte zum engsten Jünger, gehörte also zum Jüngerkreis. Judas hat Jesus Christus verloren. Und gerade dieses Beispiel zeigt, dass man wirklich verloren gehen kann, wenn man Jesus Christus verliert. Da blieb es bei ihm so. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ganz, ganz wichtig, dass die einmal Jesus Christus hatten, dass sie wirklich jetzt und heute zu ihm zurückfinden und dass diejenigen, die wirklich zu Jesus Christus gehören, dass sie auch wirklich bei ihm bleiben. Ganz, ganz wichtig. Es gibt ein Lied von, wie heißt der gute Mann? Philipp Spitter. Es gibt ein Lied, das heißt, bei dir, Jesus, will ich bleiben, das wir sicherlich alle kennen. Und da heißt es in der vierten Strophe, ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Und wir wissen, Jesus Christus hat ja auch mal gesagt, bleibet in mir und ich in euch. Und da gebraucht er ja dieses Beispiel oder dieses Bild von der Rebe und dem Weinstock. Das ist das Erste, was uns dieser Bericht, was uns diese Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel sagen will, dass du wirklich Jesus Christus im Trubel der Verlockungen und der Verführungen und so weiter und so fort verlieren kannst. Das nächste, was uns dieser Bericht sagt, ist, dass deine Vernunft gegenüber Jesus Christus nicht ausreicht, wenn es wirklich darum geht, Jesus Christus zu finden. Und da denken wir hier mal so an diese Verse 44 und 45, wo es da heißt, das entscheidende Wort ist ja hierbei, sie dachten, dass er dort und dort und dort und wäre. Das ist das Entscheidende hier. Darauf kommt es mir im Grunde genommen an. Also, Jesus ist nicht auffindbar. Und nun kann man sich natürlich vorstellen, dass der Josef zu der Maria gesagt hat, also meine liebe Maria, zunächst mal keine Panik. Wir werden jetzt erstmal dreimal tief durchatmen. Und dann werden wir überlegen, was zu tun ist, bevor wir da uns auf die Suche machen. Und ich denke, und dann hatten sie einen vorzüglichen Gedanken. Sie dachten also, sie vermuteten ihn wahrscheinlich da in dieser Reisegesellschaft oder in der Karawane, die sich da auf dem Wege nach Nazareth gemacht hat. Nun wissen wir, dass es ja auch gut ist, dass nichts übereilt wird, dass wir vorher erstmal überlegen. Und du weißt sicherlich aus eigener Erfahrung, dass du dir manchen Ärger erspart hättest, wenn du wirklich deine Vernunft eingeschaltet hättest. Das ist sicherlich schon jedem passiert. Nur, liebe Geschwister, gegenüber Jesus genügt unsere Vernunft, oder sagen wir es so, unsere unerleuchtete Vernunft eben nicht. Maria und Josef, so lesen wir in diesem Text, haben da sehr lange gesucht und wahrscheinlich sind sie irgendwann auf diese vorgereiste Karawane oder Reisegesellschaft gestoßen, aber der Knabe Jesus war nicht da. Sie dachten das, aber ihre Überlegungen waren also umsonst. Und das ist letztendlich das Entscheidende in dieser Geschichte, dass unsere klugen, unsere vernünftigen Gedanken, so wichtig sie natürlich für unser persönliches Leben sind, ich denke, kopflose Leute sind was Furchtbares. So wichtig sie wirklich unsere vernünftigen Überlegungen sind. Aber wir müssen ganz klar sehen, wenn es um Jesus Christus geht, wenn es um Gott geht, wenn es um den Himmel geht, um die Hölle geht, um das Seligwerden geht, reicht unsere menschliche Vernunft allein gegenüber Jesus Christus nicht aus, weil sie eben unerleuchtet ist. Das müssen wir also ganz klar sehen. Und so reichte es damals eben auch nicht bei Maria und Josef, wo es heißt, sie dachten aber, dass er. Es reichte eben nicht aus. Und so gibt es unzählige Menschen heute, liebe Geschwister, die ein Leben lang an Jesus Christus vorbeilaufen und die, weil sie irgendetwas Kluges, Vernünftiges gedacht haben, weil sie sich von ihrer unerleuchteten Vernunft raten ließen. Nehmen wir nur mal einige Beispiele aus der Bibel. Da sind die Pharisäer. Die haben auch gedacht, dass sie in ihren Augen gut seien. Immanuel Kant hat mal gesagt, nichts ist wichtiger als der menschliche Wille. Und ich denke, dass viele Menschen auch diesen Gedanken haben, dass sie meinen, das reiche aus, damit müssen sie Gott zufrieden geben, damit können sie vor Gott bestehen, damit können sie selig sterben. Liebe Geschwister, was wird das für ein Erschrecken sein? Was wird das für ein Erschrecken sein, wenn wirklich am jüngsten Tage die Toten auferstehen, wenn die Bücher aufgetan werden, wenn die Sünden da ans Tageslicht kommen, da werden Welten zusammenbrechen. Da werden Welten zusammenbrechen. Wenn Menschen wirklich merken, dass ihre Gedanken große Irrtümer gewesen sind, nicht dass ihre menschliche Vernunft sie, ja, von Kopf bis Fuß betrogen hat. Da ist der Apostel Paulus eines Tages in Athen. Und da geht er auf diesen Marktplatz. Und da erzählt er den Gelehrten, den Philosophen, den Stoikern und den Epikuräern das Evangelium. Dass also der lebendige Gott in Jesus Christus gekommen ist. Dass er die Sünden der Menschen ans Kreuz geheftet hat. Dass er auferstanden ist und dass er eines Tages als Richter wiederkommen wird. Und die Reaktion dieser Gelehrten, dieser Philosophen, sie lachten über ihn, weil sie dachten, ihre Religion oder ihre Philosophie sei dem Evangelium Gottes haushoch überlegen. Und dann ein letztes Beispiel. Da gab es diese Gemeinde in Korinth, die wirklich begriffen hat, dass der Glaube an Jesus Christus, den gekreuzigten Auferstandenen, allein selig macht, allein rettet. Und wir sagen, wunderbar, wunderbar, diese Erkenntnis, die Gott geschenkt hat. Nur, dann dachten sie, dass sie so weiterleben könnten, wie sie wollten. Dass sie ihren Trieben, ihren Gelüsten nachgehen könnten. Denn Jesus Christus vergibt ja immer wieder. Und dann kamen die schändlichsten Taten heraus. Und dann musste der Apostel Paulus den Korinthern ganz energisch entgegentreten und musste ihnen sagen, nur wer vom Geist Gottes wirklich getrieben ist, der ist ein Kind Gottes. Und dann sagte er noch weiter, welche Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt ihren Begierden und ihren Lüsten. Und so sieht man eben, dass die menschliche Vernunft in der Tat bis heute Menschen verführen können, dass sie eben nicht begreifen, dass sie eben nicht wissen, dass allein das Heil in Jesus Christus zu finden ist. Und was kann wirklich die menschliche Vernunft, was kann sie Menschen verführen? Dass sie in der Tat glauben, so ein Mix aus ein bisschen Frömmigkeit, aus ein bisschen Tüchtigkeit, aus ein bisschen Moral, aus ein bisschen Ordentlichkeit, das reicht aus, um wirklich vor dem lebendigen Gott zu bestehen, um gerettet zu werden. Liebe Geschwister, man muss genau das Gegenteil sagen. Man muss genau das Gegenteil sagen, dass solche Gedanken in die ewige Verdammnis führen. Solche Gedanken führen in die ewige Verdammnis. So muss man es im Grunde genommen sagen. Und hier gelten eben nicht die menschlichen Gedanken. Hier gelten eben nicht die menschlichen Gedanken, sondern schlicht und einfach das Evangelium, dass wir alle Sünder sind und dass wir nur gerecht werden können durch den, der am Kreuz für uns gestorben ist. So ist es. Und die menschliche Vernunft hat sich dieser Tatsache bedingungslos wirklich zu beugen. Es geht eben nicht um unsere guten Gedanken, sondern es geht darum, dass wir erleuchtet werden. Und liebe Geschwister, das möge uns der Herr schenken. Das möge uns der Herr wirklich schenken. Das ist das Zweite. Das ist das Zweite, was uns dieser Bericht vom zwölfjährigen Jesus also sagen möchte. Und dann noch ein Drittes für heute. Ein Drittes, dass du wirklich Jesus Christus erkennen musst, wer er wirklich ist, wenn es um das wirkliche, echte, um das wahre Leben geht. Sind so die Verse 46 und 47. Stell dir mal Folgendes vor. Du wirst aufgefordert, zum Beispiel die Biografie deines verstorbenen Großvaters zu beschreiben. Was wirst du erzählen? Du wirst sicherlich sagen, was er Bedeutungsvolles erlebt hat, was ihn geprägt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er dir vielleicht an geistlichen Dingen weitergegeben hat, was sonst dich noch fasziniert hat an ihm und vieles andere mehr. Und das nennen wir das Leben. Das nennen wir schlicht und einfach das Leben zwischen Geburt und zwischen Tod. Nur die Bibel sieht das völlig anders. Die Bibel sieht das völlig anders. Die sieht diese Zeitspanne zwischen Geburt und Grab allenfalls als das Dasein, als Existenz. Leben nach der Bibel ist etwas völlig anderes. Ja, man möchte sagen, Leben nach der Bibel ist etwas Zusätzliches, ist etwas, was von oben kommt, was vom Himmel kommt, was dir der lebendige Gott schenkt. Leben ist etwas, ja, was dein Dasein, deine Existenz total verändert und was dich letztendlich, wenn du es hast, in die Ewigkeit, in die Arme Gottes treibt. Das ist im Sinne der Bibel wirklich Leben. Und deshalb die Frage, wie bekommst du solch ein Leben? Wie bekommst du solch ein Leben, das Gott gibt? Und da gibt die Bibel eine recht merkwürdige Antwort, und zwar aus dem Johannesevangelium, und zwar aus dem Kapitel 17, der Vers 3. Da sagt Johannes nämlich, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, Und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darauf kommt es letztendlich an, ihn wirklich erkennen. Ihn wirklich erkennen. Und da ist diese Geschichte, ist dieser Bericht von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel sehr, sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Also wir sehen den zwölfjährigen Jesus da in der Halle, da im Tempel sitzen. Und er ist ganz vertieft in ein schon über mehrere Tage andauerndes Gespräch, ja, mit den klügsten und frömmsten Leuten, die es damals in Israel gab, eben diesen Schriftgelehrten. So beginnt also, wenn man will, seine Tätigkeit. So beginnt also die Mission, die er vom Vater bekommen hat. Und jetzt machen wir mal einen riesengroßen Sprung im Leben Jesu Christi. Als seine Mission zu Ende war und er am Kreuz hing und starb, da führte er auch ein Gespräch. Nur mit wem? Mit einem Mörder. Mit einem Mörder, der neben ihm hing und der uns bekannt ist als der Schächer am Kreuz. Und das finde ich ja schon, liebe Geschwister, recht interessant. Mit der geistigen Prominenz, mit der geistigen Elite beginnt Jesus Christus sozusagen, ich sag's mal jetzt, seine Laufbahn. Und sie endet mit einem Verbrecher. Ist das nicht ein erschreckender Absturz? Ist das nicht eine bedenkliche Beobachtung? Aber genau, liebe Geschwister, das ist der entscheidende Punkt. Genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir Jesus verstehen, wenn wir Jesus begreifen, wenn wir Jesus wirklich erkennen wollen, indem er also mit der geistigen Elite beginnt und bei einem Sünder endet, ist er genau das, was er nach dem Willen seines Vaters sein sollen. Das ist das Erste, ein Knecht Gottes. Wenn du wirklich Wenn du wirklich wahres Leben haben willst, dann musst du Jesus Christus erkennen, wer er ist. Und das Erste, er ist der Knecht Gottes. Das ist das Erste. Und machen wir uns das mal an diesem Gleichnis von dem Festmahl deutlich, das uns in Lukas 14 beschrieben wird. Da ist also ein König, der Vater im Himmel ist, der ein Festmahl gibt. Und er schickt seinen Knecht los, Gäste einzuladen. Und dieser Knecht geht zuerst zu denen, die auf der Einladungsliste stehen. Und wir wissen, einer nach dem anderen sagt ab. Doch der Vater gibt sein Festmahl nicht auf, sondern er schickt jetzt seinen Knecht auf die Gassen. Er soll jetzt alle die einladen, die er findet. Jeder kann kommen und kommt auch. Aber es sind immer noch Plätze frei. Und er schickt seinen Knecht nochmal los und sagt zu ihm, geh an die Hecken und Zäune, zu den Strolchen, zu den Verlorenen und lade sie ein. Und dieser Knecht ist Jesus Christus. Dieser Knecht ist eben Jesus Christus. Er beginnt also bei den Erstgeladenen, das sind die Gesetzeslehrer im Tempel, das sind diese Schriftgelehrten. Und man möchte fast so sagen, als er dem Schächer am Kreuz das Himmelreich eröffnet hat, ist er quasi bei den Hecken und Zäunen angelangt. Ganz wunderbar auch in diesem Festmahl beschrieben, er ist wirklich der Knecht Gottes. Liebe Schwester, sehen wir, und das fasziniert mich so an dieser Geschichte vom zwölfjährigen Jesus, obwohl ich nie auf diesen Gedanken mal bekomme, mal an diese Geschichte zu denken oder mal mir irgendeine Frage zu stellen, aber das ist das Faszinierende an dieser Geschichte, sehen wir schon, wie der zwölfjährige Jesus das Programm Gottes wirklich verinnerlicht hat und es schon hier konsequent durchzieht oder beginnt, konsequent durchzuführen. Er ist wirklich nach dem Willen des Vaters der gehorsame Knecht, der bereits im Alten Testament also verheißen ist und der alle alttestamentlichen Verheißungen diesbezüglich wirklich erfüllt hat. Aber nun wissen wir, Jesus Christus ist ja nicht nur der Knecht Gottes, sondern, und das ist das Nächste, was wir mitnehmen wollen, er ist natürlich auch, für uns natürlich nichts Neues, aber er ist auch der Sohn Gottes und der Sohn der Maria. Nun ist es ja so, der zwölfjährige Jesus ist ja zunächst mal den gleichen biologischen Wachstumsgesetzen unterworfen wie du und ich. Es heißt ja zum Beispiel ja in diesem letzten Vers da, 52, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Und ich denke, das ist also ein Mensch wie du und ich zunächst mal. Und das ist ja auch, sag ich mal, die normale Entwicklung, dass ein Kind an Verstand und hoffentlich auch an Weisheit zunimmt und zu einem jungen Mann, bleiben wir jetzt mal beim Mann, zu einem jungen Mann heranwächst. Das ist so die normale Entwicklung. Also Jesus Christus zunächst mal wirklich ein Mensch wie du und ich. Und jetzt sitzt dieser zwölfjährige Jesus, sitzt da jetzt in der Halle des Tempels, da mit der geistigen Elite zusammen, des Volkes zusammen, die ihn aber nicht bewundert als frühreifes Kind, sondern die erstaunt sind über seine Antworten. Die erstaunt sind über das Gespräch, was er mit ihnen führt. Und was so interessant an dieser Geschichte ist, hier kannst du mal lernen, was ein richtiges Gespräch ist. Jesus Christus hört ihnen zu, Jesus Christus stellt Fragen, sie, die Gesetzeslehrer, antworten, auch umgekehrt, die Gesetzeslehrer hören ihm zu, sie stellen Fragen, Jesus Christus antwortet. Das ist ein wirkliches Gespräch. Das ist ein echtes Gespräch. Es gibt ja Menschen, die reden nur allein und meinen, das wäre ein Gespräch. So wie es auch Menschen gibt, die haben überhaupt keine Fragen und meinen, das wäre auch ein Gespräch. Nein, hier können wir auch sehen, was ein echtes, was ein wirkliches Gespräch ist, was Jesus mit diesen Gesetzeslehrern da führt. Und wenn wir uns das mal so vor Augen halten, ein Zwölfjähriger mit der geistigen Elite der damaligen Zeit ist ja eigentlich unfassbar. Ist ja eigentlich unfassbar. Und deswegen können wir das nur verstehen, dass, wenn wir sehen, dass es sich eben hier nicht um irgendeinen Jungen handelt, sondern dass es sich hier um den Sohn des lebendigen Gottes handelt. Er ist also auch wahrhaftiger, er ist auch der Sohn des lebendigen Gottes. Und ein allerletztes. Oder wie Luther immer sagte, wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch. Und ein letztes, Jesus Christus ist auch der, der am besten über die göttlichen Dinge Bescheid weiß. Und das macht dieses Gespräch ja auch deutlich. Wir sehen ja, das Gespräch beginnt mit den Gesetzeslehrern, beginnt ja damit, dass er fragt, nicht, dass sie antworten. Und es endet im Grunde genommen damit, dass die Gesetzeslehrer erstaunt sind überhaupt über die Art und Weise, wie er Gespräche führt und vor allen Dingen, dass sie erstaunt sind über seine Antworten. Darüber sind erstaunt. Und wie ist das möglich, liebe Geschwister, dass man das von einem 12-Jährigen sagen kann, dass man wirklich erstaunt ist über seine Antworten? Und das ist nur deshalb möglich, weil dieser 12-jährige Jesus, der von Anfang an beim Vater war, am besten Bescheid weiß über göttliche Dinge wie Himmel, Hölle, Seligkeit werden und so weiter und so fort, als irgendwelche Theologen, als irgendwelche Theoretiker, als irgendwelche Denker dieser Welt. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das hat Konsequenzen, liebe Geschwister. Das hat Konsequenzen. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, dass der zu fürchten ist, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann, dann lass dir bitte dieses Wort nicht nehmen. Auch wenn dir zig Professoren beweisen, dass es keine Hölle gibt. Und wenn der Herr Jesus Christus sagt, dass er zur Erlösung vieler gekommen ist, dann laufe dorthin zum Kreuz, ergreife das Kreuz, auch wenn das Kreuz für die ganze Welt eine Torheit ist. Also das hat Konsequenzen, dass dieser 12-jährige Sohn oder ganz allgemein, dass Jesus Christus wirklich am besten Bescheid weiß über die göttlichen Dinge. Und jetzt nochmal zurück zu diesen Gesetzeslehrern, zu diesen Schriftgelehrten. Sie verwundern sich über seine Antworten, aber sie haben nicht geglaubt. Sie haben ihn nicht angenommen. Und darauf kommt es letztendlich wirklich an. Wie stehst du zu Jesus Christus? Wie er zu dir steht, das hat er am Kreuz gezeigt. Dass er wirklich auch den größten Sünder liebt. Aber die entscheidende Frage, und mit der möchte ich uns allen entlassen, die entscheidende Frage ist, wie stehst du zu Jesus Christus? Amen.